Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Hallo, einen schönen guten Abend. Die Gesundheitsreform in Deutschland ist unser heutiges Thema, das uns in der folgenden Stunde beschäftigen wird. Gesundheit ist ein wertvolles Gut, das kann vor allem derjenige nachvollziehen, der selber erkrankt ist. Dann wird über Krankenkassen, Ärzte, Kosten und vieles mehr geredet. Welche Folgen die Gesundheitsreform für niedergelassene Ärzte und natürlich auch die Patienten hat, versucht mein Kollege Luther Geske im Studiogespräch mit drei Ärzten aus dem Rhein-Sieg-Kreis zu erörtern.
Ich begrüße heute drei kompetente Studiogäste hier im Studio Merten. Ich möchte Sie bitten, sich einmal selbst vorzustellen. Fangen wir gleich hier zu meiner Linken an.
Mein Name ist Dr. Thomas Anke. Ich bin niedergelassener Internist in Hennef-Sieg.
Mein Name ist Dr. Josef Stephan. Ich bin in der gleichen Stadt niedergelassen, und zwar als Dermatologe und Allergologe.
Ich heiße Dr. Karl Adenauer und bin ebenfalls in Hennef an der Sieg niedergelassen, und zwar seit 5 Jahren als Internist und Magen-Darm-Spezialist.
Beim Namen Adenauer gehen bei mir sofort alle Sensoren an. Sind Sie eventuell verwandt und verschwägert mit dem ersten Bundeskanzler?
Ja, so ist es. Sie haben recht. Ich bin ein Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers.
Ja, ich glaube, über diese Familienbeziehung könnten wir eine eigene Sendung machen, aber das lassen wir heute mal draußen vor. Unser Schwerpunktthema ist heute die Gesundheitspolitik. Und dann würde ich Sie ganz gerne einmal bitten, Ihr Anliegen hier vorzutragen.
Was uns heute hier ins Studio gebracht hat, und wir bedanken uns für die Einladung, ist die Sorge um die ambulante medizinische Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Das gut funktionierende System der ambulanten Versorgung durch Haus- und Fachärzte wird durch die Gesundheitspolitik der letzten Jahre systematisch demontiert. Was 50 Jahre gut und kostengünstig funktionierte, wird von Herrn Seehofer innerhalb von 3 Jahren zerschlagen, ohne dass hierbei Kosten gespart werden. Wurden Mitte der 80er Jahre noch 20% der Versichertengelder für die ambulante Versorgung ausgegeben, beträgt der Anteil für die ambulante Versorgung heutzutage nur noch 16%. Damit konnten 98-99% aller kranken Menschen medizinisch gut versorgt werden.
Aber wo liegt jetzt Ihre Sorge? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Die Sorge besteht darin, dass durch den Abbau von Vergütungen für spezialisierte, fachgebundene Leistungen im ambulanten Bereich die Arztpraxen in eine Existenznot getrieben werden, die zum Sterben von Facharztpraxen führen wird. Sie hat bereits begonnen. Und hierbei die Qualität der ärztlichen Versorgung für den Patienten an Boden verliert. Sie verschlechtert sich. Aber ich glaube, der Kollege Adenauer kann dazu noch viel mehr sagen.
Ja, vielleicht können Sie das mal ein bisschen näher erklären. Ich glaube, das hat der Hörer draußen noch nicht verstanden.
Ja, es geht hier unter anderem um die, oder vor allen Dingen um die Kosten für die verschiedenen ärztlichen Leistungen, für die technischen Leistungen. Und es wird ständig von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen gesprochen. Dabei ist es im eigentlichen Sinne nicht zu einer Kostenexplosion, sondern zu einer Leistungsexplosion gekommen, bedingt durch verschiedene Entwicklungen, unter anderem durch ein rasantes Bevölkerungswachstum, durch Zuzug von Aussiedlern und Übersiedlern und andere Faktoren mehr. Das Argument der Kostenexplosion im ambulanten Sektor der kassenärztlichen Versorgung ist fadenscheinig, da zum Beispiel 1985 eine Magenspiegelung mit etwa 120 Mark vergütet wurde, heute bei um etwa 50% gestiegenen Sachkosten aber nur noch mit etwa 79 Mark bewertet wird.
Können wir das gleich weitermachen nach der Musik?
Ja, selbstverständlich.
Herr Dr. Adenauer, Sie sprachen vor der Musik von einer Leistungsexplosion. Was haben Sie damit gemeint? Was verstehen Sie darunter?
Unter einer Leistungsexplosion verstehe ich eine rasante Zunahme der ärztlichen Untersuchungen, vor allen Dingen im ambulanten Sektor, bedingt durch verschiedene Faktoren. Zum einen durch einen Bevölkerungszuwachs und zum anderen durch Inanspruchnahme von zunehmend mehr angebotenen technischen Untersuchungen, die natürlich alle auch nicht zum Nulltarif erbracht werden können, sondern die ihren Preis haben, einmal dadurch bedingt, dass die Geräte, die für diese Untersuchungen notwendig sind, sehr viel Geld kosten und dass auch der Betrieb eben nicht umsonst ist.
Das heißt, Sie meinen, es sind zu viele Patienten in Ihrer Praxis? Sie können die nicht bewältigen,
oder? Nein, das meine ich nicht. Wir bemühen uns alle, die Arbeit, die uns aufgetragen ist, die wir erledigen müssen, zu erledigen. Mittlerweile sind die Verhältnisse so, dass wir von morgens bis abends zu tun haben, unsere Arbeit eben gerade noch schaffen, dass aber die Bezahlung, zumindest im Kassenbereich, nicht mehr den Realitäten entspricht. Es werden die laufenden Kosten der Arbeit der Praxis nicht mehr gedeckt.
Mhm. Vielleicht darf ich mal dazwischen gehen.
Von einem Einkommen oder von einem Gewinn für die Ärzte ganz zu schweigen.
Ja, Dr. Anke,
wir können also diese hochqualifizierten, zum Teil wirklich sehr hochqualifizierten Leistungen, die wir ambulant anbieten, nicht mehr anbieten, auch nicht mehr kostendeckend anbieten. Wenn ich als Internist mit Schwerpunkt Kardiologie kurz ein Beispiel anfügen darf, zum Beispiel hat vor 3 Jahren, wenn wir da eine Herz-Ultraschall-Untersuchung durchgeführt haben, die bei Patienten mit Herz-Kranzgefäßerkrankungen notwendig ist oder bei Patienten mit Herzklappenfehler notwendig ist. Diese Leistung wurde vor 3 Jahren mit ca. 145 Mark vergütet. Auf dieser Vergütungsbasis lief auch damals unsere Kalkulation. Die entsprechenden Geräte zur Durchführung solcher Untersuchungen fangen mit Preisen ab 150.000 Mark aufwärts an und gehen bis zu 500.000. Mittlerweile ist es so, dass wir innerhalb dieser 3 Jahre eine Abwertung dieser Vergütung auf sage und schreibe 55 Mark haben. Das ist also fast ein Drittel dessen, was vor 3 Jahren gezahlt wurde.
Darf ich mal kurz,
dass wir da nicht mehr kostendeckend arbeiten.
Herr Dr. Anke, darf ich mal, wenn der Dr. Adenauer aber sagt, es ist eine Leistungsexplosion da, wir haben also genug Leute, genug Patienten, und kann man da nicht sagen, die Masse bringt es dann?
Diese Leistungen sind hochqualifiziert. Wir brauchen für die Durchführung dieser Leistung, wenn ein Herzfehler vorliegt, 30 Minuten für diese Untersuchung. Und wenn Sie die 55 Mark hochrechnen, dann lässt sich leicht feststellen, wie hoch der entsprechende Stundenlohn ist. Ich kann ja jetzt nicht diese Leistung viel schneller erbringen.
Dankeschön. Herr Dr. Anke, Sie sagten eben, der Arzt kann die Leistung nicht mehr kostendeckend erbringen. Wenn der Arzt nicht, wer dann?
Wir müssen ja auch als Ärzte mittlerweile etwas zumindest betriebswirtschaftlich denken. Und wenn wir eine Leistung nicht mehr kostendeckend erbringen können, geschweige denn etwas daran verdienen, dann werden wir diese Leistung nicht mehr anbieten. Und das führt im Endeffekt dazu, dass diese Leistungen wahrscheinlich von den Krankenhäusern angeboten werden müssen. Die Patienten werden sich zu diesen Untersuchungen ins Krankenhaus begeben müssen. Und ich habe die große Befürchtung, dass in absehbarer Zeit eine qualifizierte ambulante Medizin mit zum Teil auch hochspezialisierten Leistungen nicht mehr angeboten werden kann.
Von den Fachärzten?
Von den Fachärzten, sodass wirklich ambulant eine Verarmung stattfindet und dass wir eine regelrechte Barfußmedizin betreiben.
Das würde dann bedeuten, dass jeder Patient, der jetzt irgendwas Spezielles hat, sofort ins Krankenhaus müsste?
Er muss ja, und das ist ja so vorgesehen, auch politischermaßen vorgesehen, dass er erst einen Hausarzt aufsucht. Der Patient ist ja, ohne dass er es merkt, wird er ja entmündigt. Er muss also erst einen Hausarzt aufsuchen, dieser Hausarzt kann halt keine spezialisierten, hochspezialisierten Leistungen aus den erklärten Dingen anbieten, bisher gesagten Dingen anbieten. Und der wird ihn weiterschicken gegebenenfalls, aber dann ins Krankenhaus, weil die Spezialisten diese Dinge nicht mehr erbringen können.
Herr Dr. Stefan, Sie wollten noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte das noch mit einem weiteren Beispiel verdeutlichen. Die ambulante Operation einer Krebsgeschwulst im Gesicht eines Menschen, wie sie in meinem Fachgebiet sehr häufig vorkommt, wird zurzeit mit 75 D-Mark abgegolten. Die Operationsstunde kostet heute, wenn man das Ganze bedenkt, Operationssaal, die Assistenz, die Gerätschaften, was Sie brauchen, der Aufwand dazu, etwa mit 250 Mark veranschlagt. Sie sehen, dass diese 75 Mark in keiner Weise kostendeckend sind für einen solchen Eingriff. Ganz abgesehen davon, dass man dem Arzt auch noch ein Honorar zugestehen sollte. Es ist ja eine sehr verantwortungsbewusste Tätigkeit, einem Menschen im Gesicht zu operieren. Wir werden also diese Leistung ans Krankenhaus abgeben müssen. Und hierbei entstehen Kosten, die wesentlich höher sind. Ich unterstelle mal eine Liegezeit von 5 bis 6 Tagen im Krankenhaus. Der Tagessatz in den Universitätskliniken liegt zurzeit bei 600 bis 700 Mark. Und dann braucht man einmal zu rechnen. 600 mal 7, das sind 4000 Mark. Dass diese Zahlen nicht aus der Luft gegriffen sind, wird den gern der medizinische Dienst der Krankenkassen bestätigen.
Jetzt machen wir eine kurze Pause und im zweiten Teil sprechen wir dann über das gleiche Thema Gesundheitspolitik weiter.
Studio Merten.
Vor der Pause hatten wir das Thema angesprochen, dass Patienten ins Krankenhaus geschickt werden müssen, weil der Facharzt die Behandlung nicht mehr vornehmen kann. Herr Dr. Adenauer, ist das für die Krankenhäuser vom Vorteil, dass dann viele Patienten zu Ihnen kommen? Oder ist es vielleicht sogar für die Patienten zum Nachteil, dass sie den Arzt des Vertrauens nicht mehr haben?
Ich denke, es ist vor allen Dingen für die Patienten zum Nachteil, da die Patienten nun zu einem weiter entfernt liegenden Ort fahren müssen, einen Arzt im Krankenhaus antreffen, den sie persönlich nicht kennen oder kaum richtig kennenlernen, weil derselbe nach einer Zeit durch einen Kollegen ausgewechselt wird. Die Patienten können kein Vertrauensverhältnis zu ihrem behandelnden Arzt mehr gewinnen, wie das bisher ja in so klassischer Weise in den meisten Fällen zumindest möglich war. Es ist für den Patienten in jedem Falle eine krasse Verschlechterung der Situation.
Und eine Verteuerung für die Krankenkassen möchte ich dazu beifügen. Denn die ambulante Versorgung ist viel billiger und belässt zudem den Patienten in seiner sozialen, gewohnten Umgebung.
Herr Dr. Steffen, da knüpfe ich gleich die Frage an. Gibt es eigentlich in der Art der Behandlung einen Unterschied zwischen Kassenpatienten und Privatpatienten?
Ja, leider Gottes ja. Und sie wird in Zukunft weiter zunehmen. Bisher waren wir stolz darauf, dass wir jeden Patienten gleich gut behandeln konnten. Der Grundsatz bei mir ist, jeder krank, der war eigentlich in den meisten Arztpraxen immer gang und gäbe. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, weil durch das gesetzliche Korsett der Kassenarzt in seinen Freiheiten der Therapie immer weiter eingeschränkt wird, auch in denen der Diagnostik. Wir hatten das ja in den Beispielen vorhin erläutert. Dagegen hat der privatversicherte Patient weiterhin das Recht auf freie Arztwahl. Er kann sich den Arzt seines Vertrauens und auch seiner Fachrichtung suchen, zu dem er gehen möchte. Die Versicherung übernimmt hier dann auch den Schutz.
Herr Dr. Anke, aber ich glaube doch nicht, dass deswegen wieder zwei Wartezimmer eingerichtet werden. Einmal für Privatpatienten, einmal für Kassenpatienten, oder?
Zwei Wartezimmer werden sicherlich nicht eingerichtet werden. Es ist nur leider wirklich traurig, dass der normalversicherte Kassenpatient mehr oder weniger entmündigt wird, dass er nicht mehr wählen kann, zu wem er geht, wenn er die und die Beschwerden hat. Er kann das nicht mehr selber entscheiden. Es wird über seinen Kopf hinweg entschieden. Im günstigsten Falle hat er einen Hausarzt seines Vertrauens, der ihn dann entsprechend richtig weiterschicken kann. Der Kassenpatient ist entmündigt.
Dann liegt das an dem Hausarzt, dass er in seinem Sinn ihn wieder zu dem nächsten Arzt schickt, Herr Dr. Adenauer, ja?
Ja, genau. Und es ist der Hausarzt, der das weitere Schicksal des Patienten zunächst bestimmt.
Der Hausarzt ist die Dreh- und Angelscheibe. Um ihn wird sich alles drehen. An ihn muss sich der Patient in jedem Fall zuerst wenden. Und die Frage ist, ob das wirklich auch unter dem Gesichtspunkt der Kostendämpfung richtig ist, weil er halt, wie gesagt, immer grundsätzlich diesen Arzt mit aufsuchen muss.
Herr Dr. Anke, wir hatten eben gesagt, ein Kassenpatient kann nicht zu jedem Arzt gehen, zu dem er gern möchte, sondern muss erstmal zum Hausarzt gehen. Beispiel, ich komme zu Ihnen als Kassenpatient und sage, ich habe das und das Leiden, ich möchte gern zu Herrn Dr. Adenauer. Und Sie sagen, nein, ich überweise Sie zu Herrn Dr. Stephan. Muss ich dann zu Herrn Dr. Stephan gehen?
Also die Entscheidung, so ist es zumindest gewollt, auch politisch gewollt, die Entscheidung, wo und wie sie weiter behandelt werden, liegt beim Hausarzt, bei der Drehscheibe Hausarzt. Der Hausarzt schickt sie entsprechend weiter und wird auch letztendlich sagen, sie gehen dahin und da gehen sie nicht hin und so haben sie sich zu verhalten. Wenn sie versuchen, selber eine Entscheidung zu treffen als mündiger Bürger, wenn sie sagen, gut, ich habe nur meine Magenbeschwerden und ich denke mir, das habe ich schon vor einem Jahr gehabt und ich würde ganz gern den Herrn Adenauer aufsuchen, weil ich weiß, Wenn er mich gastroskopiert und vielleicht auch entsprechend therapiert, sind die Beschwerden weg. Wenn Sie das dann eigenmächtig machen, dann ist es geplant und so ist es auch bitte nachzulesen, zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4.6.96, dann ist es geplant, dass Sie die entsprechenden Kosten erstmal selber decken. Und es ist überhaupt noch nicht die Rede davon, ob Sie das irgendwann mal von Ihrer Kasse bezahlt bekommen, erstattet bekommen.
Herr Dr. Stephan, Sie nicken so, Sie möchten noch was dazu sagen?
Ja, die privaten Krankenversicherungen sind hier meines Erachtens viel klüger als die gesetzlichen, da sie betriebswirtschaftlich rechnen. Denn die rechtzeitige, qualifizierte, ambulante Versorgung eines Patienten sichert dessen Gesundheit. Und das ist unsere wichtigste Maxime als Arzt. Es ist aber nicht nur ein Akt der gebotenen Humanität, denn die rechtzeitige ärztliche Behandlung spart ja auch einen großen Berg an Kosten und sie erhält dem Staat gesunde, arbeitende und auch steuerzahlende Bürger. Das muss man nicht vergessen, bitte.
Sie sagen, die Privatkassen können besser rechnen. Liegt es vielleicht daran, dass die anderen Kassen ihr Geld für andere Zwecke rausschmeißen? Ich denke jetzt mal, ich bin ja blutiger Laie, ich denke jetzt an Werbung für Sportveranstaltungen etc. etc.
Sie schneiden hier ein ganz heißes Thema an. Ich hatte vorhin gesagt, dass für die ambulante medizinische Versorgung der Kassenärzte von 100 Mark, die Sie Ihrer Krankenkasse geben, nur 16 D-Mark benötigt werden. Dagegen brauchen die Krankenkassen, ich meine hier die gesetzlichen Krankenkassen, für Werbung und Verwaltung von den versicherten Geldern 27%. Und ich meine, dass hier Schindluder mit den versicherten Geldern getrieben wird. Dass man durchaus überlegen kann, ob es sinnvoll ist, Bauchtanzkurse von den krankenversicherten Geldern zu bezahlen, anstatt sie für medizinisch notwendige Untersuchungen auszugeben. Dies ist eigentlich eine Veruntreuung der versicherten Gelder. Und hieran nimmt niemand Anstoß.
Wobei mir jetzt natürlich wieder einfällt, präventiv tätig sein, also im gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Und wenn ich also vorher etwas unterstütze, was dann Krankheiten verhindert, ist das nicht auch eine sinnvolle?
Die unmittelbare Prävention ja, solange sie fachlich begründet ist. Aber ich sehe nicht ein, dass ein Tanzkurs oder ein Bauchtanzkurs etwas für die Volksgesundheit darstellen kann. Das sind Privatvergnügen, die hier bezahlt werden.
Mhm. Genauso wenig wie ein Crashkurs auf dem Nürburgring oder ähnliches. Ne?
Jetzt machen wir erst nochmal Musik und dann kommen wir zum Abschluss. Herr Dr. Adenauer, wir sprachen gerade davon, dass nach Ihrer, nach unserer Meinung, die gesetzlichen Kassen das Geld an den falschen Ecken rausgeben. Was meinen Sie denn, wofür sollte das Geld denn verwendet werden, sinnvoller verwendet werden?
Das Geld sollte in erster Linie dem kranken Patienten dienen und nicht gesunden jungen Leuten und nicht unsinnigerweise für fragwürdige Werbemaßnahmen ausgegeben werden, wie das derzeit in großem Stile praktiziert wird, leider praktiziert wird.
Können Sie denn noch irgendwelche Beispiele anführen oder?
Für die unsinnigen Werbemaßnahmen, da gibt es einen Haufen von Beispielen. Es gibt, ich sprach eben von dem Crashkursus auf dem Nürburgring, der mal angeboten wurde. Es gibt Preisausschreiben, wo man Urlaubsreisen gewinnen kann.
Also mir fällt jetzt ganz spontan ein, Banken und Versicherungen haben immer die größten und schönsten Gebäude, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum müssen die immer solche Luxusbauten haben für Millionen?
Es ist zum Teil natürlich eine Rücklage nicht der entsprechenden Versicherung, die sie auch bilden muss, die sie haben muss, aber es wird sicherlich da maßlos übertrieben. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass in jeder kleineren Stadt, Kreisstadt oder auch sonstigen Stadt, in jedem kleineren Ort, jede größere oder jede Versicherung ein großes, luxuriöses Büro betreiben muss, wo mindestens 4 oder 5 Angestellte mit einem Chef arbeiten, die alle sehr gut bezahlt werden und letztlich auch die Beitragszahlenden, die Pflichtbeitragszahlenden in erheblichem Maße belasten und die auch das Budget der Krankenkasse erheblich.
Gut, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Ich würde Sie bitten, dass jeder der Reihe nach noch einen Schlusssatz anführt. Das, was ihm auf dem Herzen liegt, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben. Herr Dr. Anke, zu meiner Linken, vielleicht fangen Sie damit an.
Also der Versuch der momentanen Kostendämpfung hat ja dazu geführt, dass es ein sogenanntes Budget gibt, das die Bezahlung der ärztlichen Honorare regelt. Und dieses Budget ist eigentlich mehr oder weniger eine planwirtschaftliche Maßnahme. Das im Einzelnen auszuführen, würde jetzt zu weit führen. Vielleicht nur mal ganz beeindruckend dargestellt. Ärzte, die normal so ihren Tagesablauf und ihre Arbeit verrichten, wie das in den letzten Jahren so war, werden wahrscheinlich dieses Budget, mit dem sie bezahlt werden, nach spätestens 2 Monaten erfüllen. Sodass wir als Niedergelassene vor die Frage gestellt sind, was machen wir in dem letzten Monat? Arbeiten wir in dem letzten Monat für Gotteslohn oder machen wir jedes Quartal im 3. Monat eines jeden Quartals die Praxis zu? Alternativ wäre natürlich auch zu überlegen, und das jetzt als provokativen Schlusssatz, die Praxis morgens zwischen 8 und 10 für die Kassenpatienten offen zu halten. Und da wir ja mittlerweile leider eine Zweiklassenmedizin haben, ab 10 Uhr bitteschön nur noch die Privatpatienten zu behandeln.
Herr Dr. Stefan, noch ganz kurz.
Das wären italienische Verhältnisse. Die haben in Italien. Die Frage ist, ob unsere Bevölkerung eine solche schlechtere medizinische ambulante Versorgung wirklich haben will. Und ich bin der Meinung, sie hat das Recht, weiterhin auf eine genauso gute und qualifizierte ambulante Versorgung wie in der Vergangenheit. Denn mit den Pflichtbeiträgen zahlt ja jeder Versicherte doch einen großen Betrag in die gesetzliche Krankenkasse ein. Ein Familienvater, der 4.000 bis 5.000 Mark brutto verdient, der muss mit Arbeitgeberanteil über 1.000 Mark in die gesetzliche Versicherung einzahlen und er hat bei einem solchen horrenden Beitrag das Recht, dass seine Familie qualifiziert ambulant behandelt wird.
Herr Dr. Adenauer, ganz kurz.
Ich meine, wir sollten das bisher so erfolgreiche Versicherungssystem in Deutschland, das zum Besten auf der ganzen Welt gehört hat, versuchen zu erhalten. Und zwar so, dass sich der Patient wohlfühlt dabei, in erster Linie natürlich, aber auch der Arzt, der als seine Leistungen anbietet. Ne?
Also ich muss sagen, es war eine anregende Unterhaltung mit Ihnen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und vielleicht kommt ja auch Resonanz vom Hörer. Dann treffen wir uns in der Runde nochmal und nehmen das, was die Hörer einbringen, wieder auf.
Wir würden uns darüber freuen.
Vielen Dank für das Gespräch.